RD.
Einerseits dachte ich will so einen Stadtführerroman schreiben. Ich habe ja als Stadtführerin gearbeitet und dachte immer, damit muss ich was machen. Und ja, dann hatte ich so Bilder vor mir hier auf dem Tempelhofer Feld, also so eine postapokalyptische Landschaft auch. Dann ja, hatte ich die Idee auch so zu dieser Zeit, was manche Leute Flüchtlingskrise nennen, kenternde Boote auf dem Mittelmeer. Was mich beschäftigt hat, dazu wollte ich was sagen. Und daraus hat sich das so gebildet.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Berlin ist eine Insel mitten im Meer, abgeschottet vom Rest der Welt, umschlossen von zwei Mauern. Nur noch 5 Menschen leben in der Stadt. Ist natürlich nicht so, sondern es ist ein düsteres Szenario. Ausgedacht hat sich das die Schriftstellerin Anne Reinicke und mit ihr war Nadine unterwegs. Hallo.
Hallo.
Also, der Roman, um den es in dieser Folge von Orte und Worte geht, der heißt ja Hinter Mauern der Ozean. Eine Dystopie, davon erscheinen ja gerade gefühlt ziemlich viele. Kein Wunder wohl auch in Zeiten, die auch irgendwie dystopisch anmuten, oder?
Ja, da sagst du was. Also ja, so kommt man sich ja gerade ein bisschen vor, ne, bei den politischen Entwicklungen überall auf der Welt. Jetzt waren ja auch gerade noch die US-Wahlen. Ja, und ich teile auch deinen Eindruck, dass eben wirklich zurzeit viele Dystopien erscheinen. Also den Eindruck habe ich auch. Und 2 Berlin-Dystopien, die stelle ich auch in unseren Buchtipps vor in dieser Folge.
Okay, dazu gleich mehr. Aber wovon erzählt denn jetzt Anne Reinicke in ihrem Roman?
Also hinter den Mauern der Ozean, da steht im Mittelpunkt Lola, das ist die Ich-Erzählerin. Und gemeinsam mit Friedrich, Wilhelm, Else und Alexander lebt sie in Berlin. Das sind die einzigen 5 Bewohner. Und von der Stadt ist auch nur noch der Teil ja innerhalb des S-Bahn-Rings übrig, kann man sagen. Aber ohne S-Bahn oder irgendwelche anderen Verkehrsmittel. Man erkennt einiges wieder, wenn man als Berlinerin oder Berliner diesen Roman liest. Es gibt noch ja, Reste vom Charlottenburger Schloss, vom Humboldt-Forum, die Museumsinsel, steht auch noch der Dom, ja, das Tempelhofer Feld, die Flughafenruine. Es gibt gesicherte und ungesicherte Gebiete. Und irgendwo hinter diesen Mauern scheinen auch noch andere Menschen zu leben, denn die 5 werden per Drohne mit Lebensmitteln versorgt und es kommen jeden Sommer auch Touristen in die Stadt. Per Schiff werden sie nach Berlin transportiert und Lola und die anderen führen dann für sie ja so eine Art Ritual, eine Art Prozession auf und führen sie durch die Ruinen der Stadt. Es ist eine Dystopie, die irgendwie auch von diesem Ungewissen lebt, denn man weiß nicht so richtig, was ist denn da eigentlich passiert? Was hat sie in diese Situation gebracht? Das Ganze ist aber atmosphärisch sehr dicht gewebt und überzeugend sprachlich konstruiert und komponiert, sodass man da wirklich die ganze Zeit mitgeht. Es ist ein Berlin-Roman der ganz anderen Art, der Gesellschaftskritik übt und eine, finde ich, überzeugende Dystopie.
Ja, und Versorgung mit Drohnen, das klingt so ein bisschen wie Luftbrücke 2.0, ne?
Ja, vielleicht ein bisschen. Also es passt auch ein bisschen dazu, dass Teile des Romans auf dem Tempelhofer Feld und eben in der Flughafenruine spielen. Ein paar von den 5 haben sich da zum Beispiel in einem Hangar häuslich eingerichtet und auf dem Tempelhofer Feld grasen Büffel. Und dort auf dem Tempelhofer Feld, da habe ich mich mit Anne Reinicke getroffen, denn es ist einer der Schauplätze des Romans und nicht nur das, Anne Reinicke lebt auch da ganz in der Nähe und ist oft da unterwegs. Und am Ende dieser Folge verrät sie mir auch noch, was sie ganz persönlich mit dem Tempelhofer Feld verbindet.
Und dahin geht's jetzt zum Tempelhofer Feld mit Nadine und Anne Reinicke.
Wir betreten das Tempelhofer Feld aus Richtung Hermannstraße und mir geht es immer so, wenn sich diese Weite vor mir öffnet, dann fühle ich gleich so eine Befreiung. Man erkennt das ehemalige Rollfeld. Wie geht's dir, wenn du hier auf das Tempelhofer Feld kommst? Ja, mir geht es auch so. Das ist einer meiner Lieblingsorte auf der Welt.
Auf der Welt sogar?
Ja, na gut, ich wohne hier in der Nähe. Ne? Es ist auch so ein bisschen. Es gibt nirgendwo auf der ganzen Welt tatsächlich so eine große Freifläche in einer Stadt. Und das liebe ich so sehr, dass man hier sein kann und die Stadt spürt. Man hört sie auch, man sieht sie auch. Wenn wir noch ein Stückchen weiter gehen, werden wir auch so das Panorama sehen, den Fernsehturm und das alles. Und man hört die Autobahn, die S-Bahn. Und trotzdem hat man so einen weiten Blick, der so Platz lässt, auch für Gedanken. Und man ist unter Menschen, die kommen einem aber nicht so nah, dass es schon wieder nervt, sondern jeder macht so sein Ding und man ist sich nicht im Weg. Ich liebe das hier sehr.
Heute ja, sind hier ein paar Radfahrer unterwegs. Am Wochenende, ich war gerade am Wochenende auch hier, da haben viele Mütter, Väter mit ihren Kindern Drachen steigen lassen. Inlineskater sind hier auch gerne unterwegs. Viele Spaziergänger und viele, die sich hier einfach nur an den Rand setzen und sich die Sonne, denn die Sonne scheint auch heute so schön, aufs Gesicht scheinen lassen. Und ja, lass uns doch vielleicht einfach mal eine Runde spazieren gehen. Ne? Gibt es irgendeine Lieblingsecke hier, die du hast?
Also, wenn man hier noch ein Stückchen weiter geht, kommen da so kleine Hochsitze, so wie das auf dem Land vielleicht für Jäger wäre. Da kann man sich aber oben drauf setzen und über diese große Fläche gucken, wo, ja, wenn Saison ist, auch die Feldlerchen brüten und so. Das habe ich ganz gern.
Dann lass uns doch da mal hingehen. Wir spazieren hier über das Rollfeld, Start- und Landebahn hier in Tempelhof. Ah, da sieht man jetzt rechts von uns den Fernsehturm in der Ferne.
Genau, in meinem Buch steht er aber nicht mehr.
Nee, da steht so einiges nicht mehr in
Dafür
Berlin.
Steht anderes.
Was an Berlin findest du zum Weglaufen?
Ich möchte eigentlich nicht weglaufen. Ich lebe hier sehr gern, aber seit ich ein Kind habe, stört mich vermehrt die Hundekacke auf der Straße und der Müll in meinem Kiez. So, da bin ich ein bisschen spießiger geworden. Oh, die Türme sind eingerüstet. Da können wir gar nicht hin, glaube ich. Müssen wir mal gucken.
Oh, schade.
Die müssen mal renoviert werden oder so.
Du bist ja Ende der 90er Jahre nach Berlin gezogen, ähnlich wie ich. Was fasziniert dich immer noch an Berlin oder was liebst du immer noch an Berlin?
Also ich finde das immer interessant, wie die Stadt sich verwandelt, obwohl ich ja lange, also ich habe nirgendwo länger gelebt als hier und ich habe als Stadtführerin gearbeitet, also ich behaupte von mir, dass ich die Stadt sehr gut kenne und trotzdem gibt es Ecken, wo ich noch nie war. Und man kann immer noch was Neues entdecken und man kann anonym sein, wenn man will, man wird auch in Ruhe gelassen und trotzdem, wenn man im Kiez länger lebt, ist es doch so, dass man zum Bäcker geht und sagt, wie immer, oder? Dass man auf dem Markt dann jeden Händler kennt und ja, es hat so was Dörfliches, aber man muss sich dem nicht aussetzen, man kann sich das aussuchen, das gefällt mir.
Wo warst du denn als Stadtführerin unterwegs? Was war so deine Tour?
Oh, ich bin ausgebildet für Berlin, Potsdam und die Gedenkstätte Sachsenhausen, so richtig DIN-genormte Stadtführerin. Und wir haben mit den Leuten gemacht, was sie wollten, also wenn jemand was so ein Spezialinteresse hatte, haben wir das auch gemacht.
Dein Roman Hinter den Mauern der Ozean ist ja auch ein Berlin-Roman, wenn auch ein ganz untypischer Berlin-Roman, denn Berlin, wie wir es kennen, existiert ja in deinem Buch nicht mehr, sondern es gibt die Stadt noch, es gibt die Sehenswürdigkeiten, die wir so kennen, also das Humboldt-Forum zum Beispiel, den Dom. Es gibt gesicherte und ungesicherte Gebiete und Berlin ist aber umgeben von einer zweifachen Mauer und dahinter ist nur noch Ozean.
Ja, also genauso. Also wenn wir hier mal uns umgucken, so da, wir sind jetzt auf dem Tempelhofer Feld und das grenzt im Süden so an den S-Bahn-Ring. Und da, wo heute der S-Bahn-Ring so die Innenstadt umzieht, ist eben diese Doppelmauer. Und die muss man sich so hoch vorstellen wie der Fernsehturm ungefähr. So eine riesige, gigantische Betonmauer. Und dahinter ist nochmal so eine. Und an die Außenmauer, die man aber nie sieht, brandet der Ozean. Und im Innern hört man die ganze Zeit so die Pumpen, die das Wasser aus der Stadt rauspumpen. Und da leben eben nur noch 5 Menschen. In dieser Stadt.
5 Menschen, die Ewigen werden sie genannt.
Sie sind in einem ewigen Kreislauf gefangen. Sie werden zwar älter, aber irgendwann entschwinden sie und eine jüngere, eine kindliche Version von ihnen kommt neu wieder in das ummauerte Gebiet. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also auf dieses Setting, auf dieses Dystopische? Was war der Reiz für dich?
Ja, also es gibt ja verschiedene Ideen, die so kommen und wieder gehen und manche setzen sich halt so fest, ne? Und da macht man dann was draus. Und es gab verschiedene Quellen, aus denen sich das so zusammengefügt hat. Also einerseits dachte ich will so einen Stadtführerroman schreiben. Ich habe ja als Stadtführerin gearbeitet, während ich mein erstes Buch geschrieben habe und dachte immer, damit muss ich was machen. So,
dann Leinsee hieß das. 2018 ist das erschienen.
Ja, genau. Und ja, dann hatte ich so Bilder vor mir hier auf dem Tempelhofer Feld. Also irgendwelche, hier sind ja auch tatsächlich irgendwelche Flugmaschinen gestartet. Und ich hatte so auch dieses Bild vor mir, Büffel auf dem Tempelhofer Feld. Also so eine postapokalyptische Landschaft auch. Dann, ja, hatte ich die Idee auch so zu dieser Zeit, dass dieses losging, was manche Leute Flüchtlingskrise nennen. Also so kenternde Boote auf dem Mittelmeer. Was mich beschäftigt hat, dazu wollte ich was sagen. Und ja, mich hat auch so beschäftigt, was das denn bedeutet, wenn man das mal zu Ende denkt, so eine Abschottung und so eine Festung Europa, wenn da nur noch bestimmte Leute sein dürfen, alle anderen nicht. Und dann sind es halt irgendwann, wenn man es ganz hochrechnet, nur noch 5 und dann am besten auch immer dieselben, weil die sich nicht verändern dürfen und das bewahren wollen. Und was passiert denn dann, wenn dann der Rest der Welt sagt, na gut, dann machen wir es halt ohne euch? Ne? Und wenn sich solche Machtverhältnisse umkehren und man dann irgendwann nur noch so ein Freiluftmuseum übrig hat von Europa. Und daraus hat sich das so gebildet.
Ja, die 5, die können nämlich nicht weg, werden aber umgekehrt besucht von, ja, ich würde sagen, es sind schon Touristen, die da ankommen mit dem Schiff und die wie so eine Art Aufführung von den 5 präsentiert bekommen, eine Prozession. Sie werden verehrt als Heilige und diese Heiligen führen dann die BesucherInnen, die TouristInnen an die heiligen Orte sozusagen innerhalb dieser Mauer. Weiß ich nicht, Glaube, Religion, Verehrung, Riten, was kommt da zusammen oder welche Bilder hattest du da im Kopf beim Schreiben? Du bist ja auch Kunsthistorikerin.
Ja, also zuerst kam, glaube ich, die Vorstellung, dass es nur noch einen Eingang zur Stadt gibt. Und dann dachte ich, der muss irgendwie was Besonderes sein und der muss aus irgendwas gebaut sein, was es in der Stadt gibt. Und dann dachte ich, ja, man nimmt natürlich das Ishtar-Tor von der Museumsinsel und diese Prozessionsstraße, ist ja klar. Ja, das war ja auch ein Stadttor, ne? Und das war auch im Norden der Stadt in Babylon. Also, ja. Und dann, ja, dachte ich, ich wollte so was ganz festgefügt, rituelles, feierliches, was uns aber auch so ein bisschen teilweise vertraut und teilweise fremd ist. Und ja, diese Verehrung, ein Gedanke ist auch, dass das die Fremden, also so heißen diese Touristen, das sind die Fremden, dass die das vielleicht so machen, weil sie glauben, dass das so eine Art artgerechte Haltung für diese 5 Ewigen ist. Also dass die das gern haben, wenn die so verehrt sind, dass das sowas ist, was die Europäer halt mögen. Deswegen machen die das. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch wirkliche Anbetung. Vielleicht sind diese Fremden, die da kommen, auch die Nachfahren derer, die früher in Europa gelebt haben, die sich irgendwie nach außen gerettet haben und dann in so einer Art Nostalgie, ne, dass diese alte Welt anhimmeln. Das kann auch sein, man weiß es nicht so genau.
Ich finde das total interessant. Also für mich geht es in dem Buch vor allem um das Erzählen, ja, oder was wird denn überliefert? Was sind die Erzählungen, die Mythen, die Legenden, aus denen dann sozusagen eine Kultur sich erschafft oder auch identifiziert? Über welche Geschichten tut sie das? Was landet im kollektiven Gedächtnis und wird weitergegeben? Was wird weggelassen und so weiter? Also das ist für mich sozusagen der Kern dieses Buches eigentlich.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also diese 5 Ewigen haben ja zum einen die Aufgabe, dieses Wissen zu bewahren, und diese Riten und diese alte Welt zu bewahren und das auch zu vermitteln. Gleichzeitig haben sie aber auch nur einen beschränkten Zugriff auf Quellen. Also es gibt noch die Staatsbibliothek da unter den Linden. So, und da gibt es auch Buchbestände, die sollen die auch kennen und wiedergeben können. aber da ist eben nicht alles drin und ab irgendeinem Punkt bricht das ab. Und die wissen auch nicht, was mit der Welt passiert ist und warum sie da auf ihrer Insel sitzen und so. Das wissen die alles nicht.
Dein Buch durchziehen ja tatsächlich viele Geschichten von mythischen Stoffen, wie zum Beispiel Odysseus oder aber auch Anspielungen auf Filme. Lola, könnte man sagen, spielt auf Lola Rent zum Beispiel an, auf diesen Film. Irgendwo habe ich gelesen, die Tribute von Panem, weil das auf dem Tempelhofer Feld gedreht wurde, dann die Verfilmung und eben es auch so gesicherte und ungesicherte Gebiete gibt. Aber auch Pop-Anspielungen finden sich in deinem Buch. Hast du dich wild inspirieren lassen?
Also manches ist, glaube ich, Zufall. Die Tribute von Panem habe ich überhaupt nicht gelesen, ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe mich wild inspirieren lassen und... ich wollte, glaube ich, auch, dass das so ein Mischmasch an Überlieferung ist, wo diese fünf auch nicht mehr bei jeder Quelle wissen, wo die genau herkommt. Und man hat aber so diesen Gesang, den man immer wieder singt und man weiß nicht so genau, was ist die Quelle. So wie sich eben ja unsere kulturellen Bezüge ja dann auch vermischen, mit denen man so lebt. Und David Bowie und Iggy Pop sind natürlich auch so ein bisschen Stadtheilige. Ne? Die haben hier mal gewohnt und wollte ich gern einbauen, einfach. Privatvergnügen.
Ja, lass mal weitergehen.
Ja. Wir laufen hier über das Tempelhofer Feld. An so einem Wochentag mittags ist hier wirklich wenig los. Also einsam wäre jetzt übertrieben, aber ja, wir haben viel Platz.
Ja, das ist das, was mir so gefällt. Man sieht die anderen, man ist nicht alleine, man fühlt sich irgendwie mit der Spezies verbunden. Aber ja, niemand stört die eigenen Gedanken. Ich kann hier auch gut denken. Ich habe hier auch zum Teil geschrieben. Also da hinten sind so Bäume. Ne? Da kommt dann auch nicht so oft jemand hin. Und die da hinkommen, sitzen da auch. Und da kann man sich eine Hängematte hinhängen und mit einem Laptop da sitzen. Und da habe ich auch den Anfang dieses Buches geschrieben, zum Beispiel.
Okay.
Und auch in Leinsee spielt das Tempelhofer Feld ja eine Rolle. So, es endet. Also in meinen beiden Büchern ist das letzte Kapitel hier. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich hier so viel drüber nachgedacht habe und das geschrieben habe.
Brauchst du das zum Schreiben, dass du den Ort wechselst? Also weg vom Schreibtisch zu Hause raus?
Ja, manchmal schon. Also ich habe einen schönen Schreibtisch zu Hause mit einem schönen Blick, einem bequemen Stuhl, das... mit so einer Pinnwand, wo ich mir dann Bilder hinmachen kann, die damit zu tun haben und so. Also passt eigentlich alles sehr gut, aber manchmal, wenn man sich da so hinsetzt, zu einer bestimmten Stunde, dann ist das zu viel Druck. Dann ist das so, okay, jetzt muss ich Kunst machen, das klappt dann nicht. Manchmal reicht es schon, sich ins Bett zu setzen oder so, ne? Dass es so nicht so ernst ist, ein bisschen spielerischer. Und ich schreibe sehr langsam, also so... Wenn ich zwei Seiten am Tag schreibe, ist das richtig viel. Am Ende manchmal dann mehr, wenn sich so aufräumt. Aber dafür überarbeite ich dann nicht mehr so viel. Das steht dann da.
Musst du denn jeden Tag schreiben? Also hast du da so eine Routine für dich entwickelt?
Also ich versuche das, ne? Aber es klappt oft nicht. Als das erste Buch fertig war, ne, habe ich zeitgleich ein Kind gekriegt. Also so zeitgleich mit dem Buch kam das Kind auf die Welt.
Zwei Geburten auf einmal.
Ja, war auch toll. Der ist dann mit auf Lesereise gekommen und so. Ich habe den dann immer gestillt bei der Buchmesse hinten in der Teeküche und so. Das war auch lustig. Aber dann habe ich erstmal ein bisschen Anlauf gebraucht, um da wieder anzufangen, obwohl ich die Idee schon hatte. Und ja, kaum hatten wir einen Kita-Platz, kam halt Corona und so. Und dann waren die Kitas wieder auf und dann geht er drei Tage hin und ist er krank. Dann ist er wieder gesund, dann werde ich krank, wie das halt so ist mit einem kleinen Kind. Ne? Also das hat mich oft wieder rausgeworfen. Und manchmal war ich dann auch so leer im Kopf davon, von dieser Anstrengung. Dann saß ich da so am Schreibtisch und gedacht, früher hatte ich manchmal so gute Ideen und habe mich dann so über die gefreut, weil die so scharfsinnig waren. Und das ist irgendwie weg. Also es hat so ein bisschen, ne, man braucht ja auch dann dazwischen so ein bisschen leere Zeit, um auf Gedanken zu kommen und so. Also ich hoffe, dass ich jetzt so einen Rhythmus finde. Jetzt ist mein Kind gerade in die Schule gekommen und das hat alles so eine Ordnung und so eine Struktur. Und ich muss mich noch an diese Struktur gewöhnen, immer noch so tagsüber zu schreiben, zu so geregelten, normalen Arbeitszeiten. Eigentlich schreibe ich ganz gut nachts, wenn ich weiß, jetzt klingelt kein Telefon mehr und niemand will mehr was von mir und ich kann jetzt hier so lange sitzen, wie ich will. Aber das ist halt so ein bisschen unpraktikabel mit einer Familie.
Ein
Coco
Hund
will nicht.
Coco hat Spaß da hinten auf der Wiese.
Ja.
Er rennt. Hast du Haustiere?
Ich habe zwei Katzen.
Ich auch. Die kommen auch nicht, wenn man sie ruft.
Na, die kommen immer, wenn ich mich hinsetze.
Genau, so, ja, genau.
Wenn ich arbeiten will. Also das Buch habe ich zusammen mit der einen Katze geschrieben. Eigentlich. Die sitzt dann immer neben mir. Freut
Oder
sich.
Auch gerne auf dem Laptop.
Ja, wenn ich dann fertig bin, genau, wenn ich ihn zuklappe, dann ist der so schön warm. In Ermangelung eines Kachelofens legt die sich dann auf den Laptop.
Ja, das kenne ich.
Einmal haben sie mir auf die Tastatur gekotzt. Literaturkritik.
Die Katzen als schärfste Kritikerin. Ja. Dieses Worldbuilding oder Weltenbauen, ne? Das ist ja in Fantasy und auch Dystopien, Science Fiction immer eine wichtige Sache, um die Geschichte glaubwürdig erzählen zu können. Jetzt ist es ja bei deinem Roman so, dass vieles bekannt ist, nur halt ein bisschen anders, ne? Also Berlin, viele Wahrzeichen, viele Orte können wir da wiedererkennen, aber doch ist alles ganz anders. Wie bist du da vorgegangen? Um diese Welt, diese Atmosphäre zu erschaffen. Machst du dir da irgendwelche Skizzen oder läufst du die Orte ab? Also wie hast du das gemacht, ganz praktisch?
Also manche Orte, die ich nicht so detailliert im Kopf hatte, die bin ich dann nochmal abgelaufen. Und zum Glück habe ich auch gemerkt, dass manche Details anders waren als in meinem Kopf. Und ja, den Roman habe ich wirklich von außen nach innen gebaut. Also ich hatte zuerst die Welt mir vorgestellt und habe dann da die Figuren reingesetzt. Ganz anders als das erste Buch. Da habe ich zuerst die Figuren wirklich bildhaft vor mir sitzen sehen und habe dann überlegt, warum sitzen die, was ist da los? Und habe mir das dann so dazu ausgedacht und hier war es andersrum. Es war auch was, was ich noch nicht gemacht hatte, was ich noch nicht konnte. Vielleicht war es deswegen auch interessant, aber natürlich dann auch mühsam.
Und machst du dir dann so Skizzen oder Fotos oder was brauchst du so als vielleicht auch Gedächtnisstütze oder als, weiß ich nicht, plastisches Material?
Also ich habe so eine Pinnwand an meinem Schreibtisch, wo ich mir dann schon so inspirierende Bilder hinmache, die was damit zu tun haben. Also irgendwie so ein Zeppelin startet auf dem Tempelhofer Feld oder eben das Ishtar-Tor oder so diese Hauptfigur aus Metropolis, aus diesem alten Film. Sowas, ne? Sowas hing dann da.
Metropolis von Fritz Lang, Maria,
ja.
Oder? Diese die, Roboterfrau,
ja,
Maria?
Ja, die
Maria, ne?
Ja. Hm? Dieses Bild hing da.
Warum ausgerechnet diese Figur aus Metropolis? Was hat die mit deinem Buch zu tun?
Na, einfach so die bildliche Ästhetik davon. So eine, es ist ja auch so eine Berlin-Dystopie und so eine Zeit, von der man nicht so genau weiß, wann das ist. Und fand ich irgendwie, hatte was damit zu tun. Einfach das Bild. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja so eine Doppelfigur. Ne? Es gibt diese wirkliche Frau und dann gibt es die nochmal so als Automat. Genau. Bei manchen Figuren weiß man bei mir ja auch nicht, ob das Menschen sind oder nicht.
Das stimmt. Weil du gerade die Figuren nochmal ansprichst. Also Lola und Else, Alexander, Friedrich und Wilhelm. Also unverkennbar tragen die Männer ja so preußische Namen, die sich historisch irgendwie verorten lassen. Die Frauen dagegen, das wird auch im Buch tatsächlich, sagt es auch, glaube Lola, die ich Erzählerin, sagt es auch an einer Stelle, wir Frauen tragen erfundene Namen oder sind erfundene Figuren. Else, weiß ich nicht, habe ich an die Gold-Else gedacht. Lola, wie gesagt, an Lola Rent. Aber vielleicht war es auch alles ganz anders gemeint.
Ja, also die Frauen haben halt so Namen von so Männerfantasien. Ne? Also diese Gold-Else da auf der Siegessäule. Und Lola, ja, Lola Rent oder Blauer Engel oder sowas, ne? So von Männern ausgedachte Figuren sind das. Ich hätte sie natürlich auch Sophie und Charlotte oder so nennen können, aber ich dachte, diese Frauen in der preußischen Geschichte, die müsste man sich ja wirklich herbeisuchen. Eigentlich gibt es die ja nicht.
Deswegen ist es so.
Die Geschichtsschreibung wurde von Männern gemacht. Mhm. Demnach sieht es in den Büchern so aus, als wäre Geschichte auch von Männern gemacht worden. Also die Helden in den Erzählungen immer Männer und die Frauen tatsächlich eher unbekannt.
Ja, und also irgendwer hat die fünf ja da reingesetzt und hat sich irgendwelche Vermittler dieses Erbes ausgedacht und dann sich vielleicht gedacht, oh nee, damit das interessant ist, braucht es noch zwei Frauen. So, ne? So wie das in manchen Filmen auch so ist. Ne? Er hält, der das Abenteuer erlebt und dann gibt es noch so den, ja, braucht es halt noch so ein Love Interest oder so. Und vielleicht gab es da ja auch so eine Instanz, die noch so dazugesetzt hat. Und deswegen haben die auch so Fantasienamen.
Anne Reinicke ist zu Gast in Orte und Worte mit ihrem Roman Hinter den Mauern der Ozean, der ja eben auch hier auf dem Tempelhofer Feld teilweise spielt. Wir laufen hier über das Tempelhofer Feld. Magst du mal was vorlesen?
Ja, gerne.
Dann suchen wir uns mal ein Plätzchen.
Hinter diesem kleinen Baum ist eine Bank, so schräg rüber.
Ah ja,
da, jetzt sehe ich es auch. Gehen.
Ja, gerne.
Ja.
Ich muss aufpassen, dass ich in kein Loch trete.
Stimmt. Ja, tatsächlich stapfen wir hier über eine wild bewachsene Wiese, wie sie hier überall ist. Und es sind ab und zu mal Erdlöcher versteckt unter den Grasbüscheln. Und da müssen wir tatsächlich aufpassen. Ungesichertes Gelände, wie im Roman. In unserem Rücken jetzt dieses monströse Flughafengebäude, dieser Nazi-Bau.
Ja, dann guck mal, das ist eine Schafherde.
Oh, und stimmt. Und vor uns eine Schafherde. Anne liest uns jetzt eine Stelle aus ihrem Roman Hinter den Mauern der Ozean.
Kapitel 4. Im Winter bewegt sich Friedrich kaum noch aus Tempelhof weg. Von Jahr zu Jahr wird es schlimmer mit ihm. Das ist der sicherste Ort, sagt er. Wir müssen am Rand bleiben. Wir müssen so weit wie möglich vom Tor wegbleiben und wir müssen höher gelegene Gebiete aufsuchen. Wenn ich ihn sehen will, muss ich ihn besuchen. Wir sitzen mit dem Rücken an der inneren Mauer und hören der Brandung zu. Die Wellen brechen an der Außengrenze. Im Sommer ist das kaum zu hören, ein leises Rauschen, das mit dem Brummen der Pumpen verschwimmt, monoton und beruhigend. Aber jetzt ist es ein Donnern und wir spüren die Erschütterung in unseren Wirbelsäulen. Wir spüren sie, obwohl das unmöglich ist. Friedrich hat seismische Messungen angestellt, der Doppelring bewegt sich nicht. Das ist der sicherste Ort, sagt er. Dir fehlt das Vertrauen, denke ich. Nirgendwo könnte es sicherer sein als in der Festung. Die Festung ist ewig und heilig. Wir sind ewig und heilig. Die Fremden ehren und bewahren uns. Und wenn sie uns wirklich fluten wollten, wäre es egal, wo wir uns aufhalten. Ja, sage ich. Der Nebel verbirgt die Stadt, wie wir sie kennen. Wenn wir den Blick nach vorn richten, sehen wir die Dächer nicht und nicht die Türme. Wir sehen die Kuppeln nicht und nicht die Mauer. Wir sehen nur unser Feuer und dahinter die große Ebene der Freiheit. In der Ferne verwischt sich das Panorama. Kein Himmel, kein Beton, nur weiß. Dahinter könnte sich alles verbergen. Mit der Schneedecke sieht die Freiheit aus wie eine vereiste Wasserfläche. Vereinzelt ragen kleine Inseln mit Sträuchern heraus. Auf der anderen Seite stehen zwischen den Bäumen die Büffel und die Pferde. Die Tiere bleiben beieinander und sie meiden die Nähe der Mauer. Vielleicht ein Instinkt, den wir verloren haben.
Ich habe das Tempelhofer Feld im Winter wiedererkannt. Es ist nämlich auch immer schön, wenn es geschneit hat, hier spazieren zu gehen, finde ich.
Ja, im Winter sieht man hier auch manchmal Langläufer.
Skigebiet mitten in Berlin.
Ja.
Eine deiner Figuren, Friedrich, bereitet seine Flucht vor. Er baut ein Boot, das auch mithilfe eines Heißluftballons fliegen soll. Und will damit eben über die Mauer ins Ungewisse. Ne? Wohin will er denn fliehen?
Ja, also Friedrich hat sich schon Gedanken gemacht über die Außenwelt. Er hat eben auch eine Theorie, wie das da aussieht. Der ist der Ansicht, dass die Gipfel der Alpen noch aus dem Ozean ragen müssen. Und da will er hin. Friedrich glaubt, dass
die Menschen andernorts Wege gefunden haben, ihre Kontinente trocken zu legen, also Afrika und Asien oder so. Und dass deswegen hier in der sogenannten alten Welt der Wasserspiegel noch weiter gestiegen ist.
Dieses Motiv der Flucht, wie gesagt, zieht sich ja auch durch. Es gibt noch das Bild, dieses ikonische Foto, was 2015 durch die Medien ging, des syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi, das in deinem Text auftaucht. Ich meine, wir sind ja jetzt einige Jahre weiter und die politischen Verhältnisse haben sich verschärft. Es gibt einen Rechtsruck in der Gesellschaft. Ich lese dein Buch schon auch als eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Mit welchem Gefühl hast du denn daran geschrieben? Oder ja, wenn du diese Entwicklungen seitdem du mit dem Buch angefangen hast, bis jetzt betrachtest, was hat sich da an deinem Gefühl vielleicht auch verändert dann?
Also als ich damit anfing, waren das tatsächlich noch neue Bilder, die so ertrunkene Kinder im Mittelmeer. Das passiert ja immer noch. Der allgemeine Schock ist noch nicht mehr so groß. Und ja, in mir hat sich das auch gewandelt von so einer ganz akuten Wut zu dem Bewusstsein, dass das ja ein Langstreckenlauf ist. Und es ist nicht besser geworden. Also vielleicht wird es besser, man weiß es nicht. Wir nehmen hier am 5. November auf. Wir wissen noch nicht, wie die Wahl in den USA ausgeht heute. Ja, schauen wir mal. Ne? Aber es ist so das Bewusstsein, dass man einen langen Atem brauchen wird, ist in mir gewachsen. Und ich beobachte das natürlich mit Sorge und auch mit Wut.
Ja, diese Abschottung ist ja plötzlich, wird ja immer realer. Ne? Also ich meine, die Grenzen, es gibt wieder Grenzkontrollen innerhalb von Europa. Es wird darüber gesprochen, von allen politischen Parteien mehr abzuschieben, Geflüchtete schon an den Außengrenzen abzuweisen. Also diese Mauern, die werden immer höher. Ne?
Ja, ja. Andersrum erinnere ich mich noch, wie das war, als ich mit meinen Eltern aus der DDR ausgereist war. Also ich bin in Meißen geboren worden, 1978, also in Sachsen, in der damaligen DDR. Und als ich 5 Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir mit so einem Ausreiseantrag in den Westen gezogen. Und wir haben dann nochmal ganz neu angefangen. Und ja, hatten auch nicht viel Geld, so, ne? Waren wirklich, man könnte sagen, arm. Aber so mit dem Ersten, was meine Eltern erwirtschaftet haben, haben die so erstmal einer von beiden einen Führerschein gemacht. Für 2 hat das Geld nicht gereicht. Da haben sie ein ganz altes Auto gekauft. Da haben wir unser Zelt und so ein paar Tütensuppen eingeladen und Campingkocher und sind erstmal verreist. Und ich weiß noch, wie fassungslos die waren, als dann so in der Ferne die Alpen auftauchten. Es war ja, die hätten nicht, waren sich nicht sicher, ob sie das zu ihren Lebzeiten mal sehen würden vorher. Und dann, nee, das sind die nicht, doch, das sind die Alpen. Also, irre. Ich weiß auch noch, wie fassungslos meine Eltern waren, oder wie nervös die waren, als sie so auf die Grenze nach wahrscheinlich was Österreich zufuhren und dann das überhaupt nicht fassen konnten, dass dann nur so ein Polizist am Rand stand und mal so winkte. Das war einfach, man musste nicht mal anhalten, man fuhr einfach weiter. So. Und was das für ein Glück war und was das für ein Glück war, wie Europa immer weiter zusammenwuchs und auch was wir für ein Glück hatten, dass wir hier in die Bundesrepublik einfach einreisen durften. Wir kamen ja aus einem anderen Land, aber man war eben sofort anerkannt. Also wir haben auch erst in so einer Turnhalle geschlafen, weil die nicht wussten, wohin mit uns. Und auf einmal so viele Anträge genehmigt worden waren, dass ja auch die Leute auf der Straße interviewt haben. Und die meinten, naja, das wird vielleicht langsam ein bisschen viel mit den Ossis, die hier so kommen und so. So, aber wir hatten natürlich dann sofort einen Pass und eine Arbeitserlaubnis und alles. Und ich verstehe da manchmal die Unterschiede nicht, die da gemacht werden.
Und das muss ja dann auch, also ich meine, du warst noch ein Kind, aber geprägt hatte ich diese Erfahrung ja auch und deine Eltern sowieso. Wie siehst du, wie sehen vielleicht auch deine Eltern diese Entwicklung jetzt? Die Wahlergebnisse in Sachsen, diesen Rechtsruck, diesen erneuten Wunsch, sich eigentlich abschotten zu wollen?
Ja, also meine Eltern beobachten das, glaube ich. Ich hoffe, ich tue ihnen jetzt kein Unrecht, aber ich glaube, die beobachten das ähnlich wütend wie ich. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es noch nicht so lange her ist, dass es Flüchtlinge aus Deutschland gab, die darauf angewiesen waren, dass der Rest der Welt sie aufnimmt. So, also ich verstehe manchmal nicht, wie man das vergessen kann. Diese Menschen leben zum Teil noch. Und jetzt haben wir einmal die Chance, nicht die Arschlöcher der Geschichte zu sein. So, ja, wäre doch mal ein Anlass, sich richtig zu verhalten. Ich würde gerne noch was ergänzen zum Thema Migration, weil mir natürlich bewusst ist, dass es Probleme gibt und dass in vielen Orten in unserem Land Integration eben überhaupt nicht geglückt ist. Und ich lebe hier auch, ich kriege das mit. So, ich bin dafür nicht, ich verschließe davon nicht die Augen. Ich glaube aber, wenn man sich die Welt anguckt, müssen wir uns klar machen, dass das mehr werden wird, Migrationsbewegung. Und ich habe natürlich nicht alle Antworten, aber eins ist mir klar, wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen, der nicht in Abschottung und nicht in Gegeneinander besteht. Das führt zu nichts. Wir müssen gemeinsam Wege finden.
Man muss sich damit auseinandersetzen, weil, wie du schon sagst, es wird ja nicht abnehmen. Also Klimaflüchtlinge kommen in den nächsten Jahren garantiert auch dazu. Und vielleicht werden wir ja selber auch mal welche, ja?
Ja, genau. Also wer weiß. Ich kenne Leute, die überlegen, ob sie jetzt hier wegziehen müssen, je nachdem, wie die Wahl ausgeht. So. Also so weit weg ist es nicht.
Sprichst du jetzt von der Bundestagswahl?
So, also jetzt nicht sofort, aber ne, bevor sie gewaltsam remigriert werden, überlegen die sich vielleicht vorher, wo sie hingehen können. Also das ist ja nicht so weit weg.
Also mit der Bundestagswahl im nächsten Jahr vor Augen und dem, was gerade zu beobachten ist, wir haben jetzt gerade 3 Landtagswahlen hinter uns, Rechtsruck, eine Ampelregierung, die sich immer noch gegenseitig zerfleischt. Die aktuelle politische Lage, die kann einen schon zum Verzweifeln bringen.
Ja, was mir fehlt, ist so eine inspirierende Gegenposition zu den Rechtspopulisten. Das ist auch etwas, was mich fassungslos und wütend macht, dass die Reaktion darauf ja vielfach ist, denen hinterherzurennen und die Positionen zu übernehmen, etwas abgemildert. Das schraubt sich dann natürlich hoch. Das ist ja offenkundig. Was fehlt, ist eine inspirierende Gegenposition. Das, was sich davon klar unterscheidet, sagt, nein, wir möchten einen anderen Weg gehen und so könnte er aussehen. Das braucht es meiner Meinung nach.
Also was tun, Anne? Wie gehst du damit um?
Ich versuche nicht zu verzagen und in meinem Alltag und in dem, wie ich durch die Welt gehe, so eine Gegenposition zu leben. Und ich hoffe, dass wir den Mut dazu nicht verlieren und da nicht einknicken. Also wenn man sich die Geschichte anguckt, die Faschisten kamen immer so an die Macht, dass irgendwann die Konservativen doch mit ihnen zusammengearbeitet haben. Jedes Mal. Das lässt sich sehr einfach vermeiden. Wir müssen es nur machen.
Lass uns mal über Bücher reden. Wir empfehlen den Orte und Worte jedes Mal auch Bücher. Das können Bücher sein, die gerade zu Hause auf dem Nachttisch liegen, ne, die wir gerade lesen oder die uns das ganze Leben schon begleiten. Und ich lasse dich mal anfangen, Anne. Welches Buch hast du mitgebracht?
Ich habe dir mitgebracht Erzählung vom Schweigen von Katharina Peter.
Das kenne ich noch nicht.
Das hatte ich gehofft. Ich habe versucht, was zu finden, bei dem eine Chance besteht, dass du es noch nicht gelesen hast und was mich aber trotzdem so beeindruckt hat, dass ich es von Herzen empfehlen möchte. Und dann bin ich darauf gekommen. Also das ist letztes Jahr schon erschienen im Mattes und Seitz Verlag. Heißt wie gesagt Erzählung vom Schweigen. Und das ist ein Familienroman, wie ich ihn vorher noch nicht gelesen hatte. Also es geht natürlich um eine Familiengeschichte, die auch eng verwoben ist mit der deutschen Geschichte. Die Ich-Erzählerin ist vielleicht ungefähr mein Jahrgang, vielleicht ein bisschen jünger. Also hat so eine Kindheit in Westdeutschland in den 80er, 90er Jahren verbracht mit so 68er Eltern, die in ihrer Rolle als Eltern und auch als Ehepaar so verschiedene Unfähigkeiten an den Tag legten, wirklich. Also kein böser Wille wahrscheinlich, sondern wirklich Unfähigkeiten. Und deren Eltern wiederum gehörten so der Nazi-Täter-Generation an und haben sich, was sie zu bemänteln versuchen, da auch schuldig gemacht. Und die Ich-Erzählerin nun gräbt sich durch diese Familiengeschichte, die eben auch ihre Geschichte ist, um diese Zusammenhänge zu verstehen und zu verstehen, warum die alle so sind, wie sie sind und was da verschwiegen wird. Das heißt ja auch Erzählung vom Schweigen, schöner Titel finde ich auch. Und das tut sie so ganz gnadenlos. Also es ist teilweise auch wirklich hart, ohne Gnade sticht sie da so in die wunden Punkte oder die morschen Stellen hinein und schont wirklich keinen, auch sich selbst nicht bei all dem. Aber es ist nie so von oben herab oder so fingerzeigend, sondern das ist eine Erzählerin, die wirklich alles riskiert in der Hoffnung, dass es da am Ende irgendetwas Liebevolles übrig bleibt, was trägt. Und es ist eigentlich die Unerbittlichkeit einer liebenden Tochter, die sich eben nicht abwenden will. Und die einzige Alternative ist da, mit denen zusammen durchzugehen. Und das ist sehr schön geschrieben, sehr rhythmisch, auch humorvoll. Also es klang jetzt so anstrengend, es ist auch anstrengend, aber auf eine sehr angenehme Weise, die es so mit sich bringt, dass man eben Erkenntnis hat und viel versteht. Und ich habe auch viel gelacht dabei. Und ich finde, es ist ein ganz großer Roman, eine große Empfehlung.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Roman nach meinem Geschmack. Ich habe ein Buch dabei, den Autor Bov Bjerg hatte ich auch schon in Orte und Worte zu Gast. Die Folge findet ihr auch in der ARD-Audiothek immer noch zum Nachhören. Bov Bjerg hat auch eine Berlin-Dystopie geschrieben mit dem Titel Der Vorweiner. Und das ist eine Satire. Es gibt den Kontinent Resteuropa. Abgeschottet auch durch Überschwemmungen, durch Naturkatastrophen, vom Rest der Welt. Es gibt eine Klassengesellschaft. Leute engagieren Migranten und Migrantinnen, um ihre Gefühle outzusourcen. Also deswegen der Vorweiner, weil sie eben auch Vorweiner beschäftigen, um bei Beerdigungen Tränen zu vergießen. Das ist eine sehr böse geschriebene, sehr witzige Gesellschaftssatire. Ein Roman, der nicht so richtig zur Identifikation oder zum Mitfiebern mit Figuren einlädt, ja, sondern eher, es ist wie so ein Experiment, in das Figuren so hineingestellt werden. Sehr originell auch in Wortfindungen, in vielen Einfällen. Und die Geflüchteten kommen eben in diesem Buch eher aus den Niederlanden zum Beispiel, als jetzt aus den südlichen Teilen der Welt. Die Niederlande sind versunken im Ozean.
Das klingt toll. Das werde ich gleich auf meinen Stapel legen.
Und dann habe ich noch eine Berlin-Dystopie. Das ist jetzt eher so ein Buch, das man, würde ich sagen, in die Kategorie Page-Turner einordnen könnte. Das ist von Bernhard Kegel. Sein Buch heißt Gras. Es ist eine Mischung aus, würde ich sagen, wirklich Wissenschaftsthriller und Dystopie. In seinem Roman greift ein aggressives Gras um sich, überwuchert in Berlin in kürzester Zeit alles und die Stadt muss evakuiert werden. Und man weiß nicht so richtig, was dahinter steckt. Ist es nun vielleicht ein Unfall in irgendeinem Labor oder ist es Absicht, also ist es vielleicht ein Anschlag, ist es Manipulation oder Mutation? Und es gibt die Biologin Natalie, die als fast einzige in der Stadt bleibt und eben herauszufinden versucht, was dahinter steckt. Es gibt allerdings auch gewaltbereite Banden, die anfangen zu plündern. Und dann entdeckt Natalie auch noch ein einsam zurückgelassenes Kind, um das sie sich dann kümmern muss. Stehst du auf solche Bücher?
Also erstmal finde ich, das ist eine schöne Ausgangsidee, so ein Sprichwort wörtlich zu nehmen. Ne? Gras über die Sache wachsen lassen. Das gefällt mir schon mal so als Grundidee sehr gut. Ja, ich lese sowas gern.
Ich muss mich übrigens dabei unserer Technikerin Angelika bedanken. Die hat mir nämlich dieses Buch empfohlen. Gras von Bernhard Kegel.
Schöne Grüße, vielen Dank.
So, ein schöner Tag, Mittag, den wir hier miteinander verbracht haben auf dem Tempelhofer Feld, geht zu Ende. Und während wir gerade unseren Kaffee getrunken haben, hast du mir noch was verraten. Nämlich, dass du hier nicht nur spazieren gehst, um auf neue Gedanken zu kommen, wenn du an einem Roman schreibst oder dass du Teile deines Romans hinter den Mauern der Ozean und auch Leinsee hier auf dem Tempelhofer Feld in der Hängematte geschrieben hast, sondern dass du hier auch noch viel mehr, nämlich privates, persönliches, ein Ereignis mit dem Tempelhofer Feld verbindest, ne?
Ja, mein Mann und ich, wir haben hier unsere Hochzeit gefeiert. So schräg gegenüber auf der anderen Seite bei den Basketballplätzen, da haben wir... Also wir haben im Rathaus Schöneberg geheiratet und dann hat eine Stadtführerkollegin damals noch, die auch Rikscha-Touren anbot, uns in so einer festlichen Rikscha hier aufs Feld kutschiert. Manche von den Gästen sind auf Fahrrädern hinterhergefahren und dann haben wir hier ein großes Picknick gemacht, so mit Kind und Kegel und allen. Das war ein sehr schöner Tag.
Wie schön, das klingt sehr romantisch und richtig Berlin-typisch.
Ja, das war schön.
Ich freue mich auf jeden Fall auch jetzt schon, obwohl ja, ne, der Sommer ist gerade erst vorbei. So langsam kündigt sich der Winter an, ich merke es jetzt. Also es ist zwar ein sonniger Tag, aber meine Hände sind schon so ein bisschen steifer geworden. Also ich freue mich jetzt schon wieder auf die Zeit, wenn man hier dann wieder ein Picknick machen kann. Vielen Dank, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das Tempelhofer Feld nicht nur ein Schauplatz im Roman Hinter den Mauern der Ozean, sondern für die Autorin auch ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Hier schreibt Anna Reinicke, hier hat sie geheiratet und mit ihr war Nadine unterwegs. Ja, und wann?
Tja, ich war mit ihr am Dienstag dieser Woche unterwegs und das war natürlich ein besonderer Tag. Das war der Tag der US-Wahl. Es stand eben noch nicht fest, ne? Schafft es Harris oder wird es Trump? Und am Morgen danach kam dann die Ernüchterung. Ja, und irgendwie passte das dann so auch in die Stimmung. Wir haben ja über Dystopien gesprochen und irgendwie kommt man sich ja immer öfter so vor, als lebte man in einer Dystopie mittlerweile.
Ja, die in den USA, die ist ja schon aufgeschrieben, Project 2025, also das scheint der Fahrplan für die Regierung Trump 2.0 zu sein. Das klingt alles gar nicht gut. Dieses Buch von Anne Reinicke, passt das gut in unsere Zeit?
Ja, ich finde schon. Also sie treibt eben in Hinter den Mauern der Ozean diese Abschottung, die wir immer mehr erleben, diese Abschottung nach außen, die eben in den USA, aber eben auch in Europa immer mehr praktiziert wird, die treibt sie auf die Spitze und sie exerziert durch, was passiert, wenn sich zum Beispiel die Verhältnisse umdrehen, wenn Europa plötzlich zu einer Art erstarrten Kultur, einer nicht mehr lebendigen Kultur wird, einem Freilichtmuseum sozusagen und alles das, was mal einen Wert hatte, was sich auf den gemeinsamen Nenner einer gemeinsamen Kultur bringen ließ, Werte und so weiter, das sind einfach nur noch erstarrte, eingeübte, für Touristen aufgeführte Rituale. Und das finde ich schon sehr spannend. Also ich konnte viel damit anfangen und da gibt es auch viele Anknüpfungspunkte. Sie erzählt Fluchtgeschichten und aber baut viele popkulturelle Bezüge auch noch mit ein. Ich fand das eine sehr dichte, überzeugende Dystopie im Reigen dieser vielen Dystopien, die gerade erscheinen. Und dazu für Menschen, die in Berlin leben, hat das noch einen besonderen Reiz, weil man eben viele Orte wiedererkennt, die sich aber natürlich verändert haben und sich eben da viel verschoben hat.
Das Buch, um das es geht, Hinter den Mauern der Ozean, ist im Diogenes Verlag erschienen. Es hat 240 Seiten. Alle Infos zu den Büchern dieser Folge wie immer in den Shownotes. Und Orte und Worte gibt's auf den üblichen Podcast-Plattformen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da findet ihr auch andere spannende Podcasts von uns, vom RBB, andere Folgen von Orte und Worte, ältere Folgen. Wir freuen uns über Kommentare, Daumen hoch oder was auch immer euch bewegt. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss. Ich bin Stefan Oschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB24 Inforadio.